Recruitment on the Road. Der Staffing-Podcast von ABSCO Deutschland. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Recruitment on the Road, dem Podcast von ABSCO Deutschland, in dem ich dir die spannendsten Persönlichkeiten der Recruitment-Industrie vorstelle. Heute spreche ich mit Stefan Neder und wir finden heraus, wo er herkommt, wo er heute steht und vor allen Dingen, was in der Zukunft noch so alles vorhat. Steig ein, lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Stefan ist eine Koryphäe im Vertrieb. Er hat diese Disziplin also gemeistert. Stefan ist wie viele in unserer Industrie ein Geisteswissenschaftler, der Geschichte, Politik und Philosophie studiert hat. Aber im Gegensatz zu seinen Kommilitonen ist er nicht Taxifahrer geworden, sondern hat sich früh im Vertrieb versucht, wo er Finanzprodukte verkauft hat. Über einen Bekannten fand er den Einstieg bei Hays in 2012, wo er im Bereich Finance Contracting in Nürnberg mit den Hays-Größen wie Joe Becker, Tom Harrer und Christian Link den Vertrieb im Staffing gelernt hat. In dieser Zeit hat er auch seinen jetzigen Geschäftspartner Philipp Uffelmann kennengelernt, mit dem er seit 2016 die Sincero Experts gegründet hat. Seitdem ist er erfolgreicher Unternehmer und als Chief Sales Officer bei Sincero Experts tätig. Des Weiteren beschäftigt er sich noch mit anderen Ausgründungen und als Sales Advisor. Für die Anhänger der Elektromusikszene ist vielleicht DJ Stefan ein Begriff, denn Stefan produziert Musik, legt auch noch eventuell auf. Ich hoffe, ihn bei einem ABSCO-Event mal als DJ gewinnen zu dürfen. Ich kenne Stefan zwar noch gar nicht so lange, aber Sincero ist schon länger ABSCO-Mitglied und wir hatten bis zum Charity-Event, über den wir sicherlich gleich nochmal sprechen würden, uns noch nie so richtig ausgetauscht. Am Charity-Event bist du mir aufgefallen, als wir Spenden für Kinder eingetrieben haben, dass du fleißig mitgeboten hast. Da hast du mich sehr positiv überzeugt, weil für einen guten Zweck, glaube ich, müssen wir alle Zeit und vor allen Dingen auch Geld übrig haben. Du hast diesen Podcast in diesem Charity-Event ersteigert. Deswegen schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu Recruitment on the Road.
Vielen herzlichen Dank, André. Ich freue mich über die Einladung und natürlich auch, dass ich ja diesen Podcast jetzt wahrnehmen kann, aufgrund der Tatsache, dass ich auf diesem Charity-Event die Teilnahme hier steigern konnte. Und ja, so verbinde ich das, was ich gerne tue, nämlich sprechen, auch mit einem guten Zweck. Und ja, freue mich, heute hier zu sein. Vielen Dank.
Gerne. Dann lass uns gleich mal einsteigen, Stefan. Mhm. Die spannendste Frage ist ja immer, wie bist du in unsere Industrie gekommen? Ja. Wie war es bei dir? Wo hat dich Hays gecatcht?
Tatsächlich aus einer gewissen Notlage heraus, möchte ich sagen. Also ich war bis 2012 noch in meinem Geisteswissenschaftsstudium gefangen, was du gerade schon angesagt hattest in der Anmoderation. Und Plan war eigentlich bei meinem damaligen Arbeitgeber, das war im Bereich Solarthermie, zu bleiben nach dem Studium. Wollte dort in die USA gehen, für die war ich dann auch länger dort in den USA, aber das hat nicht so ganz geklappt. Photovoltaik war dann doch ein bisschen stärker als die Technik, die die Kollegen angeboten haben, ja, so dass es das Unternehmen dann nicht mehr gab.
Und Photovoltaik ist aus 2012 dann auch in die Knie gegangen, also ja. Das war ja noch dazu.
Zum Glück habe ich nicht auf das Pferd auch noch gesetzt. Ja. Von daher habe ich dann auf das Thema Staffing-Branche gesetzt und bin dann nach meinem Studium bei Hays als Account Manager eingestiegen, 2012 im April.
Wie kam das? Warst du auf einer Absolventenmesse und wurdest da angesprochen?
Ein sehr guter Freund von mir war auf einer Absolventenmesse, wurde dort von Hays angesprochen. Wir hatten damals noch zusammen in der WG gewohnt und hat er mir von seinem Besuch berichtet und da ist Hays hängen geblieben.
Aber er ist nicht zu Hays gekommen?
Er ist nicht zu Hays gekommen, er ist heute bei uns.
Ach so, okay.
Ja, genau.
Gruß geht raus an den Kollegen.
Ja.
Und dann bist du bei Hays in Nürnberg gestartet.
Genau, bei Hays in Nürnberg. Der Finance Contracting Bereich war noch relativ frisch dort am Markt. Also hat man dann auch in der Reaktion der Kunden gemerkt, die konnten mit dem Thema erst einmal gar nichts anfangen, was so ein freiberuflicher Buchhalter oder Controller so macht. Aber der Erfolg hat uns damals recht gegeben. Es hat etwas viel Mühe gekostet, dieses Thema zu etablieren. Aber am Ende des Tages waren wir dann mit einer sehr guten Performance auch dagestanden. Und ich glaube, das ist auch heute noch ein sehr, sehr schlagkräftiger Bereich bei den Kollegen.
Totalen Respekt. Kleine Side-Story von mir. Ich habe ja 2006 bei Hays gestartet. Und wie es immer so ist, wenn man dann dazu kommt, werden ja Vertriebsgebiete vergeben. Und mein Vertriebsgebiet war alles nördlich von Nürnberg.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Ja, hatte meinen ersten Abschluss bei der Grammar gemacht, CAD-Planungsingenieur. Und es war extrem schwer zu erklären, was überhaupt Freiberuflichkeit bedeutet. Und auch kulturell als Oberbayer dort zu sein, war auch eine ziemliche Herausforderung. Also Respekt. Ich habe damals den Christian Link nicht beneidet, aber ein bisschen bewundert, dass er nach Nürnberg gegangen ist, um da Heiß aufzubauen, weil ich glaube, da hat schon ein bisschen regionaler Gegenwind einen ins Gesicht geblasen, oder?
Absolut. Also man hat zumindest gemerkt, dass man sich das Vertrauen dort sicherlich wie vielen Regionen, aber ich kann es eben nur für die Region beurteilen, sehr hart erarbeiten muss. Aber das Schöne ist, wenn man es geschafft hat, dann hat man eine sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit und Kundenbasis, von der wir bis heute zehren. Ja, und ich glaube, das hat mir sehr stark gezeigt, was Vertrieb ausmacht, wie man erfolgreich wird im Vertrieb. Von daher, ich bin sehr froh, dass ich diesen Schritt gegangen bin und auch dankbar für all die Mentoren und Lehrmeister, die ich so hatte.
Da muss ich jetzt natürlich gleich reinhaken. Wie wird man denn erfolgreich im Vertrieb? So alte Hasen wie ich sagen, Input, Input, Input. Recruitment is a numbers game. Was ist da deine Antwort darauf?
Ja, das ist natürlich eine Seite der Medaille. Ich glaube, die andere Seite ist tatsächlich, Durchhaltevermögen zu haben. Also gerade wenn man in einem Thema Fuß fassen möchte, was sehr erklärungsbedürftig ist, wo man nicht sagen kann, hier, ich habe das Produkt dabei, schauen Sie es mal an, sondern wir vermitteln eben Freiberufler.
Ja.
Und dann auch noch in einem Segment mit Finance, was einfach sehr, sehr ja wenigen erst einmal was gesagt hat. Dann braucht es das Durchhaltevermögen, zu sagen, ich rufe jede Woche wieder an, ich stehe dort auf der Matte, ich lerne die Leute kennen, die für mich relevant sind und dann einfach dranbleiben. Irgendwann kommt der Punkt, aber bis dahin muss man wirklich ja einfach viel Durchhaltevermögen zeigen. Und das wird sich irgendwann auszahlen.
Jetzt machst du ja sehr viel Vertrieb. Wie machst du Vertriebserfolg fest? Ist das Net Fee Income, GP oder Kunden gewonnen? Nach welchen Key-Größen machst du das fest?
Ja, natürlich sind die Net Fees eine entscheidende Größe, ja, weil am Ende des Tages leben wir von diesen Projekten und je größer die Projekte sind, natürlich umso besser. Aber was für mich immer ein sehr entscheidender Faktor ist, dass wir es schaffen, beziehungsweise die Kollegen und Kolleginnen es auch schaffen, sich wirklich Stammkunden, Key-Accounts aufzubauen, wo sie sagen, Mensch, da war ich von Tag 1 eigentlich dran, bin klassisch in die Kaltakquise reingegangen und habe jetzt plötzlich einen Kunden, wo mich alle Ansprechpartner, die für mich relevant sind, kennen, wo ich auch angerufen werde, wenn Bedarfe aufkommen. Das macht für mich einen erfolgreichen Vertrieb aus, weil das ist auch der Vertrieb, der aus meiner Sicht am meisten Spaß macht, ja.
Weil spannend, das würde ich genau anders sagen. Mhm. Ich bin nämlich der klassische Typ, der Satisfaktion holt, Türen aufzustoßen, reinzugehen, große Accounts zu managen und in die Fläche auszubreiten, war nie so und dann mein Ding. Das fand ich dann irgendwie langweilig.
Ja, es kommt drauf an. Also ob man dann immer nur auf ein Pferd setzt oder vielleicht auch 4, 5 größere Accounts managt. Das, glaube ich, ist was einem sehr viel Freude machen kann. Aber das ist so diese Hunter-Farmer-Diskussion.
Genau, wollte ich gerade sagen. Das ist wie 360, 180. Ist es diese philosophische Frage, ist man Hunter oder Farmer? Also in dem Fall bist du Farmer.
Ich bin eher der Farmer, ja. Okay.
Und was macht einen erfolgreichen Farmer aus? Was muss der im Jahr so bilden, dass man ein erfolgreicher Key-Accounter ist? Jetzt allgemein oder bei euch, wie du es sagen willst?
Das ist eine gute Frage, aber ich sag mal, dass man schon in einem höheren sechsstelligen Bereich unterwegs ist. Ja.
Also mehr als 400.000?
Mehr als 400.000, ich würde sagen, so die halbe Million sollte da schon drin sein.
Dann bist du in den Top 10?
Ja.
Was macht einen mediokren, also einen mittelmäßigen Vertriebler aus? 250.000, oder?
Ja, ich sag mal so, diese 300k, die sollten schon irgendwann stehen. Wie gesagt, wir tun alles dafür, das auch zu entwickeln und den Kollegen Tools und Tipps und Tricks an die Hand zu geben, um einfach auch auf, ja, sag ich mal, diese halbe Million bis vielleicht auch sogar mal eine Million, das hat man natürlich auch schon, zu kommen. Das geht über Incentives, das geht aber natürlich auch über Tools und Tricks. Wie verhandle ich richtig? Ja, was kann ich vielleicht manchmal noch an Marge rausholen im Gespräch mit dem Einkauf oder an Marge verteidigen? Das sind alles Stellhebel, die man beachten muss.
Das ist ja so deine Paradedisziplin, deswegen bist du auch Chief Sales Officer. Vertrieb, Verhandeln, Negotiation. Mhm. Da hast du auch ein Buch geschrieben, hast du mir geschickt. Machen wir gerne in die Shownotes mit rein. Ja. Aber erzähl doch nochmal darüber, vor allen Dingen dieser Aspekt englischer Vertrieb, wie Vertrieb in UK wahrgenommen wird. Ja, ich habe ja schon einige Podcast-Gäste gehabt, die im Staffing Deutschland erfolgreich waren, die aber nicht Deutsche waren. Ja, weil wie ein Recruiter im Staffing in London wahrgenommen wird im Vergleich zu Deutschland, ist noch ganz unterschiedlich. Es hat sicherlich auch, wie das akademisch geprägt ist, aber auch wie die Wahrnehmung vom Vertrieb. Ist Vertrieb was Ehrenhaftes oder nicht? Erzähl darüber nochmal gern deine Meinung. Das, glaube ich, interessiert die Zuhörerschaft.
Ja, also Ganz wichtiger Punkt, das Thema, wie wird Vertrieb wahrgenommen? Auch der Vertriebsjob, ist das was, wie du sagst, Ehrenhaftes oder wird das eher ja belächelt? Ich habe in Deutschland immer noch das Gefühl, dass das eher so in die zweite Kategorie fällt, so das Thema Klinkenputzer, eher jemand, der penetrant ist und einem auf die Nerven geht.
Also eher 16. Kategorie als zweite Kategorie.
Ja, absolut. Und das sehe ich eben nicht so, weil ich merke das immer wieder. Ich komme auch viel in Gespräche mit Startups, jungen Unternehmen, wo man einfach merkt, die haben eine tolle Idee, ein tolles Produkt, aber die haben niemanden, der es irgendwie an den Markt bringt, der es verkaufen kann.
Ja.
Und das ist einer der Key Skills überhaupt. Deswegen glaube ich auch nicht, dass das irgendwann mal abgelöst wird durch irgendwelche KIs oder sonst irgendwas, sondern das Verkaufsthema ist einfach immer ein menschengetriebenes, emotionales Thema, Netzwerkthema. Und deswegen glaube ich, dass Vertrieb da durchaus so ein bisschen Luft nach oben hat, was so das Thema Ansehen betrifft. Der Punkt mit dem Buch, also es ist kein Buch, sondern ein Artikel in einem Buch, das ich...
Darf ich nochmal kurz nachhören, bevor wir aufs Buch gehen? Ja. Warum? Warum hat der Vertrieb das Ansehen nicht?
Weil ich glaube, dass Vertrieb in Deutschland, wie gesagt, so ein etwas angestaubtes Image hat, dass das Leute sind, die ja einfach penetrant sind und irgendwas verkaufen wollen, was man gar nicht braucht. Also ich glaube, das ist so dieses...
Kommt es davon, also ich versuche ja einen Grund dafür zu finden, kommt es davon, dass Deutschland ein Produktland ist und dass man ein BMW und ein Audi sich quasi selbst verkauft?
Ja, oder dass man eher so denkt, wenn ich was möchte, dann gehe ich da auch hin, wo ich es bekomme.
Ja.
Da muss keiner zu mir kommen und sagen, hier, ich hab's für dich.
Ja.
Sondern ich bin ja wohl selber in der Lage zu sagen, was ich möchte.
Also sagst du, der Unterschied zwischen Deutschland und UK ist, dass wir ein Industrieland sind und UK hat ja eine krasse Transformation in ein Dienstleistungsland gehabt und dass dieses Dienstleistungsland den Vertrieb mehr wertschätzt als in einem Industrieland, wo noch das Produkt mehr gewertschätzt wird.
Das ist sicherlich ein Faktor, ja. Ich glaube auch, dass das Vertrieb eher immer so, ja, so ein bisschen der Innendienst. Ja, da ruft dann mal irgendjemand an und dann wird das Produkt verkauft. Aber es muss bloß keiner zum Hörer greifen und mich anrufen, um mir irgendwas zu verkaufen, weil das möchte ich ja nicht. Ja, wir haben keinen Termin ausgemacht. Ich weiß nicht, wer du bist. Was soll das überhaupt?
Ja. Ja.
Ich glaube, da ist man in anderen Ländern aufgeschlossen und es wird auch mehr wertgeschätzt.
Ja. Müssen wir verändern.
Sollten wir verändern. Und für mich ist das ein Job, auf den man unglaublich stolz sein kann. Weil was man da an Mehrwert generiert, indem man wirklich auch ein gutes Produkt, eine gute Dienstleistung verkauft, einen Markt auftut, Kunden entwickelt, das ist unglaublich.
Total. Da kann man richtig stolz drauf sein. Richtig große Wertschöpfung. Ich hatte einen wichtigen Tipp in meinem Leben bekommen. Ich habe meine Diplomarbeit bei Schering geschrieben. Und das war im Bereich Finanzen, Einführung eines Kontrollsystems. Und dann kam der Chef vom Schering vorbei und hat gesagt, hey, du machst es super in Finanzen, du kannst da auch eine Karriere machen, aber ich würde dir empfehlen, im Vertrieb zu gehen. Weil die wenigsten Leute können das und kein Unternehmen überlebt ohne eine gute Vertriebsabteilung. Und als Vertriebler kommst du überall hin, als Finanzler kommst du bis zum CFO. Dann wollte ich eigentlich in Sales Rep werden bei Schering, aber das waren schlechte Zeiten, da wurde ich es nicht und dann bin ich in Staffing gekommen.
Sehr gut, ja.
Okay, aber zurück zu deinem Buch und deinen wissenschaftlichen Arbeiten. Ich bin Freund des wissenschaftlichen Arbeitens. Was habt ihr da gemacht?
Genau, also es war ein Buchprojekt, erschien im Haufe Verlag. Das ist das Vertriebskompendium. Wirklich, ja, im Grunde Insiderwissen für die Vertriebspraxis. Da wurden wir damals gebeten, als Autoren was zum Thema Verhandlungstraining, Verhandlungsperformance zu schreiben. Und haben das dann wirklich auf unsere Vertriebsmannschaft runtergemünzt, wo wir gesagt haben, okay, wie kann man denn die Verhandlungsperformance einer Vertriebsmannschaft im Bereich Personaldienstleistung denn steigern? Ja, was kann man tun, was kann man machen? Und da haben wir einfach gesehen, dass Verhandeln mehr ist als wir treffen uns in der Mitte und dann wird's schon, dann sind alle froh. Sondern es gibt unglaublich viele Tools, die man in seinen Werkzeugkasten noch packen kann für das Thema Verhandlung, die viele gar nicht auf dem Schirm haben. Ja, weil das eben auch in Deutschland ein Thema ist, was auch hier sehr stiefmütterlich behandelt wird. Wenn du Richtung UK schaust oder auch in die USA, da gibt es eigene Lehrstühle für das Thema Verhandlungstraining. Und das wollen wir natürlich auch irgendwo etablieren. Das haben wir bei uns etabliert. Und ein Kollege hat sich eben auch mit diesem Thema selbstständig gemacht und bietet da Trainings an. Und da sind wir sehr froh.
Ja. Das definitiv. Also ich erlebe das in meiner eigenen... Man bleibt da zu wenig dran, über die Jahre auch, gell? Ich glaube, jeder denkt, gut, ich war ein sehr erfolgreicher Vertriebler, aber das ist wie ein Sport machen, wenn man nicht dranbleibt, dann verlernt man die Tools.
Das ist so.
Dann schrumpfen die Muskeln.
Ja, ja. Und nur weil man glaubt, ein guter Vertriebler zu sein, ist man noch lange kein guter Verhandler. Und da gibt es viele, viele Techniken, die man sich aneignen kann. Wir haben vieles davon implementiert, merken auch die Erfolge tatsächlich, also haben tatsächlich auch eine Margensteigerung, ja, sagen wir mal, erzielen können. und sind froh, dass wir dieses Thema weiter vorantreiben.
Sehr gut. Also für den interessierten Hörerin gerne in den Shownotes das Dokument, was da hinterlegt ist.
Ja, sehr gerne.
Angucken oder auf Stefan direkt zugehen. Aber zurück zu deiner Vita. Erzähl uns doch noch mal ein bisschen über dein High und dein Lowlight in deiner Staffing-Karriere. Was war das Schönste, was war das Schlechteste?
Ja, ein Lowlight, das gab es gleich zu Beginn. Ja, da ackert man als junger Account-Manager an seinem ersten Deal. Und der hat sich dann auch tatsächlich in Oberfranken, in Lichtenfels realisiert. Ja, also wirklich in einer Region, wo man auch viel Überzeugungsarbeit leisten musste. Und dann ist der Kunde nach 2 Monaten insolvent gegangen.
Oh.
Das war natürlich schön. Ja, da war man direkt präsent auf Vorstandsebene damals. Ja, weil das
hast du bei dir Kahn antanzen dürfen?
Ja, damals noch nicht. Aber es war natürlich etwas größerer Dämpfer dann für mich. Aber so ist das eben. Daraus lernt man.
Die Frage ist, wurde der rausbudgetiert oder war er dann schon vorbudgetiert? Und hast
der war dann schon vorbudgetiert. Ja, das macht es ja dann auch zum Lowlight.
Das ist ein absolutes Lowlight. Also vielleicht noch zur Erklärung für alle Leute, die nicht aus dem Haze-Universum kommen. Jahresbudget, absolute Zahl, wird auf 100% gelegt. Und da werden dann deine Runrate, wie viel Freiberufler du im Projekt hast, reinbudgetiert. Und wenn dann sowas passiert, war es damals bei Haze, ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist, gängige Praxis, dass es dann das Problem vom Consultant war und der hat es dann erstmal ein Replacement finden dürfen.
Ja, das würde ich mal sagen, das war zu Beginn der Karriere ein Lowlight.
Ja, und, das kann ich mir vorstellen.
Ansonsten, nach der Ausgründung der eigenen Firma, der Unternehmensgründung, war sicherlich das Thema Corona ein Lowlight, weil wir alle nicht wussten, was kommt auf uns zu.
Ja, ja.
Da war man einfach so mit Ängsten konfrontiert, die man vorher nicht kannte.
Unsicherheit.
Weil wir da eben auch schon die ersten Mitarbeiter fest bei uns hatten. Ein weiterer Punkt, um den du dir dann einfach Sorgen machst, aber das haben wir gut umschifft.
Gut, dann lass uns schnell weitermachen, weil Corona ist so ein tolles Thema, über das ich mich nicht mehr unterhalten möchte. Was war denn das Highlight?
Das Highlight war tatsächlich so der erste Key-Account, den ich damals aufgemacht habe. Das war die Firma GfK in Nürnberg.
Gesellschaft für Konsumgüterforschung.
Gesellschaft für Konsumforschung. Mittlerweile ja auch an einen größeren Investor verkauft aus den USA. Aber mit denen haben wir sehr, sehr gut zusammengearbeitet. Und das ist vor allen Dingen deswegen ein Highlight, weil das der erste Kunde war, wo mich der CFO damals konfrontiert hat mit, brauchen wir nicht. Das Thema lösen wir bei unsere Big Four-Kollegen. Und siehe da, 6 Monate später hatte ich 7 Runner bei dem Kunden. Und da habe ich einfach gemerkt, zahlt sich aus, dran zu bleiben, durchzuhalten, immer den Hörer in die Hand nehmen, vor Ort zu gehen, die Leute zu treffen. Irgendwann ist der Kunde geknackt.
Ja, das ist ja so eine Sache, die total, wenn wir Corona sagen, total eingeschlafen ist, dieses Vor-Ort-Gehen.
Ja.
Da wurden wir ja darauf getrimmt. Ich kann mich noch erinnern, wie ich hier in München meine Haze-Taschen gepackt habe mit den Stiften drin und dann bin ich nach Nürnberg zur Spada und habe 36 Leute in 8 Stunden getroffen und danach kannte ich die Spada-Datenverarbeitungs-Ding in- und auswendig und jeder hat mich gekannt und jeder hat die Haze-Tasse in seinem Schrankchen stehen gehabt. Ist ein Skill, der ein bisschen verloren gegangen ist, gell?
Ja, absolut. Also das ist auch das, worauf wir extrem Wert legen, intern bei unseren Kolleginnen und Kollegen, dass wirklich vor Ort gegangen wird, dass man die Kunden trifft, weil man kann das über Teams machen, rauf und runter, wie man möchte. Vertrauen erarbeitest du dir vor Ort und du bekommst auch vor Ort die spannenden Themen, weil erst da wirklich oft ersichtlich wird, Mensch, wie sieht's da gerade aus? Ja, rennen
übrigens
da viele Leute
rum. Könnt ihr auch in dem Bereich.
Ja, genau, so, richtig. Ja, da läuft man irgendwo anders vorbei, vielleicht lernt man beim Mittagessen nochmal jemanden kennen.
Ja.
Das ist ein Riesenunterschied und mittlerweile auch ein Differenzierungsmerkmal, weil wir merken es tatsächlich, viele Mitbewerber gehen eben nicht mehr vor Ort. Umso besser für uns und den Kolleginnen und Kollegen macht es auch mega Spaß, mal rauszukommen,
total,
zu den Kunden zu fahren.
Freiberufler kennenzulernen.
Genau.
Also es ist sehr stark transaktionell geworden, unser gerade das freiberufliche Geschäft, aber Aufforderung, geht raus, schickt eure Leute raus, macht den Stefan und Sincero ein bisschen Konkurrenz.
es ist wirklich, man kriegt auch mehr mit bei den Kunden.
Ja.
Ich habe lange Adidas betreut und das war einfach spannend, da mal rumzulaufen und zu sehen, okay, die rennen ja wirklich alle nur doch eher bequemerer Kleidung rum und der Einzige, der da rumsteht im Anzug, bin ich oder die Bewerber.
Haze, weißes Hemd, farbige Krawatte, blau oder schwarzer Anzug.
Richtig, aber du weißt dann eben auch, okay, welche Berater passen da rein, Passt da jemand rein, der unbedingt darauf besteht, seinen Kord-Anzug von 1970 anzuhaben? Ja, oder passt vielleicht etwas jüngere Kolleginnen rein? Das macht den Unterschied.
Ja, spannend. Jetzt bist du ein sehr guter Vertriebler. Und jetzt würde mich total interessieren, hast es du immer geschafft, in deiner Karriere Business, Familie und Gesundheit im Einklang zu bringen?
Klares Nein. Ja, also habe ich tatsächlich nicht geschafft, ja, weil irgendeine Dimension des Lebens leidet dann immer. Ja.
Welche war es bei dir oder im Verlauf?
Sowohl Familie als auch Gesundheit, das ist tatsächlich immer abhängig von den Jahren gewesen. Und es ist tatsächlich eine stetige Lernkurve. Also ich bin mittlerweile tatsächlich an einem Punkt angekommen, wo ich sage, ich kriege das alles irgendwo unter einen Hut, ja, mit Abstrichen mal hier, mal da. Aber ich habe jetzt zum Beispiel das erste Mal im August Urlaub gemacht, ohne zu arbeiten. Mhm. Also nach 8 Jahren tatsächlich das erste Mal geschafft, das Handy dann zumindest so einzustellen, dass kein Outlook, kein Teams mehr aufkommt. Ja. Ja. In Notfällen war ich natürlich erreichbar. Aber ich habe gemerkt zu Beginn, boah, das fällt mir echt schwer. Ja, und dann nach dem dritten Tag gemerkt, okay, das tut echt gut.
Schon nach dem dritten?
Ja.
Okay.
Ja. Das waren ja nur 7 Tage Urlaub. Also muss ja irgendwann mal.
Das stimmt. Ja, das ist schon krass, gell? Ja. Die Taktung, und da merkt man auch erstmal, in was für einem Hamsterrad man so immer drinsteckt.
Ja, man merkt auch, die Welt geht nicht unter, nur weil ich jetzt mal eine Woche nicht greifbar bin.
Ja.
Wenn ein Notfall da ist, dann ist man erreichbar, aber sind wir ehrlich, was gibt es an Notfällen in unserer Branche?
Ja, definitiv. Jetzt hast du Sales mit Netzwerken in Verbindung gebracht. Das fand ich ganz spannend, weil ich beschäftige mich sehr viel mit Netzwerken, weniger mit Sales. Mhm. Aber du hast es bis jetzt schon fast als Synonym gebracht. Wie netzwerkst du?
Ich netzwerke zum einen dadurch, dass ich immer unglaublich viel vernetzt denke. Ja, also das Netzwerken beginnt immer bei mir selber, meinem eigenen Kopf, dem ich einfach sehr gut zuhöre, was mir gesagt wird, wen ich kennenlerne, wie ich Menschen auch zusammenbringen kann. Also das Netzwerken beschäftigt mich eigentlich jeden Tag. Und natürlich kann man das am besten machen, indem man draußen ist, Menschen kennenlernt auf Veranstaltungen, wie jetzt eben dem Charity-Event oder dem Thema, diesem Podcast wie heute, ja, wo man einfach sagen kann, okay, das kann man mal in die Social Networks tragen und dadurch wieder Menschen kennenlernen. Also für mich ist Netzwerken eigentlich, ich mache früh die Augen auf und abends wieder zu, das ist das Netzwerken jeden Tag.
Klassischer Recruiter. immer unterschiedliche Leute und Opportunities miteinander vernetzen.
Ich mag das sehr, Menschen zusammenzubringen und ich muss auch ehrlich gesagt nicht immer was davon haben. Ich finde es schön, wenn man sieht, okay, da haben sich zwei Menschen gefunden, die sich gerade irgendwie gegenseitig einen Mehrwert bieten. Ja, irgendwann kommt es mal zurück oder auch nicht. Ist mir egal, aber ich ziehe da wirklich viel, viel Positives draus.
Ja, ich auch. Aber kannst ja beim ABSCO noch Teilzeit ehrenamtlich anfangen.
Ja, schauen wir mal. Unterhalten wir uns dann nochmal.
Ja. Um die Gesundheit, Familie, Beruf, Balance.
Genau, machen wir so eine vierte Dimension auf.
Ja, genau, ABSCO.
Sehr gut.
Kriegen wir hin. Bevor wir ein bisschen über deine Firma reden, erzähl mir nochmal schnell einen Fakt über dich, außer dass du Hobby-DJ bist, den jetzt nicht so jeder bespricht.
Ich habe das Thema Surfen für mich vor 4 Jahren entdeckt und seitdem lässt mich das nicht mehr los. Also das ist wirklich was, wo ich auch jedes Jahr wieder neu drüber nachdenke, wann kann ich die nächste Surf-Session beginnen. Also seit ich die erste Welle tatsächlich mal erwischt habe vor 4 Jahren, das erste Mal sicher auf dem Brett stand, lässt mich das Thema nicht mehr los. Also da wird mein Kopf zu 100% frei.
Dann freue ich mich auf die Jochen Schweizer Surfwilder-Einladung. Ja. Da können wir mal einen Contest machen, wer besser surfen kann.
Sehr
wir
gerne.
Sind der Vertriebler.
Ja, natürlich.
Wir müssen uns vergleichen.
Da oder? Müssen wir einen Contest machen.
Das müssen wir einen Contest machen. Und dann unsere Kinder.
Ja, genau. Ja,
sehr gut.
Ja, genau.
Läuft. Und wer dann verloren hat, zahlt Amas. Dann lass uns mal zu deiner Rolle übergehen. Chief Sales Officer, Vertriebsleiter. Mhm. Das heißt, alle, die Account Manager oder Recruiter rapportieren an dich.
Ja, also mal im Direct-Verhältnis, mal auch indirect. Ich bin im Grunde Ansprechpartner für alle Themen, die die Kollegen tagtäglich beschäftigen. Das heißt, man kommt vielleicht in dem einen Prozess nicht weiter. Man hat eine größere Vertragsdiskussion. Ja. Man bekommt den Kunden mal nicht an die Strippe oder auch den Berater. Ja. Berater springt ab. Was tun wir? Was machen wir? Das sind eigentlich so diese Themen, mit denen ich konfrontiert werde, bis hin dann eben zum Thema, oh, es steht eine Verlängerung des Projektes an, der Kunde will verhandeln, der Berater will verhandeln, was tun wir, was machen wir?
Hast du noch deine eigenen Accounts, die du betreust?
Einen einzigen Account habe ich noch, den ich betreue,
ja. Verrätst du wen? Das
ist die Firma Leoni in Nürnberg. Ja.
Kabelproduzent.
Langjähriger Kunde von mir, damals bei Hayes begonnen, die Historie. Und
kennst du eigentlich den Udo? Könighaus. Nee, kannst du nicht. Nee, das ist bei Leone. Ah, ja. So. Alter Studienkollege.
Na dann.
Gruß geht raus.
Ja, dann kannst du auch mal einen Kontakt herstellen.
Ja, mache ich. Mache ich gern. Okay, das habe ich verstanden, deine Position. Und Sincero, ihr macht ja Staffing, aber auch ein bisschen mehr.
Wir machen ein bisschen mehr. Also im Grunde hat alles mit der Sincero Experts begonnen 2016. Ja. Mittlerweile hat sich aber eine Unternehmensgruppe daraus gebildet. Das heißt, die Sincero Experts und auch die Sincero Experts Banking Insurance sind im Grunde so unsere Personaldienstleistungsgesellschaften. Dann kam 2018 ein weiteres Thema dazu, das ist die Firma Ortevo. Da sind wir im Bereich SAP Consulting unterwegs mit Fokus auf Lateinamerika. Das ist tatsächlich auch ein Thema, was eigentlich aus der Personaldienstleistung gewachsen ist, weil wir damals eine Anfrage vom BMW hatten für einen Tax-Experten mit SAP-Kenntnissen in Brasilien. Und da haben wir gemerkt, das ist ein Markt. Ja, da kann man was drum rumbauen und haben gemerkt, okay, SAP nutzen sehr viele deutsche Unternehmen und viele deutsche Unternehmen sind in Brasilien. Ja, deswegen haben wir gesehen, da ist ein Riesenmarkt vorhanden. Deswegen haben wir die Firma Ortevo gegründet, um eben Unternehmen aus der Dachregion dort bei Einführungen von SAP in Brasilien zu helfen, mittlerweile aber auch gesamt Lateinamerika in der Abdeckung.
Dann kannst du ja die Beratungswelt und die Staffing-Welt, welche ist interessanter?
Ich finde, beides hat so seine Vorteile und Eigenheiten. Ja, natürlich kommt man bei der Tevo ein bisschen weiter weg. Ja, da erinnere ich mich an meinen Besuch in Mexico City dieses Jahr. Super spannende Stadt, unglaublich schön, dort jetzt auch ein Büro eröffnen zu dürfen. Aber natürlich ist man bei dem Thema Recruiting ein bisschen näher noch an den Menschen dran. Ja, man kommt auch mehr mit den, natürlich mit Freelancern, mit den Kunden in Berührung. Also hat beides seine Vorteile.
Ja.
Ich finde beides spannend und wie gesagt, beides eint der Netzwerkgedanke.
Und im ganzen Firmenverbund habt ihr wie viele Mitarbeitende?
Wir sind jetzt, wenn wir Lateinamerika, die Kollegen noch mit dazu rechnen, knapp über 100, 100 Kolleginnen und Kollegen, ja.
Krass.
Ja.
Da gibt es viel zu managen.
Da gibt es viel zu managen, aber wir sind ein sehr, sehr schlagkräftiges Team. Auch die Gesellschaft der Kollegen natürlich bei der Ortevo sind da kräftig involviert. Von daher haben wir das auf gute Schultern verteilt, das Business.
Und was sind die Pläne für die Zukunft von Sincero oder den ganzen?
Natürlich weiter zu wachsen. Ja, das ist auch eine der Herausforderungen, jetzt gerade im Recruiting-Umfeld.
Organisch oder?
Organisch, ja. Wir wollen natürlich weiterhin Kolleginnen im Sales und Recruiting aufbauen, ja, und uns da weiter am Markt etablieren. Ich glaube, wir konnten uns schon einen ganz guten Namen machen jetzt für das Thema Finance Contracting und Finance Perm. Aber wir können natürlich noch weitere Märkte und Kunden erschließen. Aber dafür brauchen wir natürlich Kolleginnen und Kollegen.
Stellt ihr Rookies ein oder eher erfahrene?
Nee, auch Leute? Rookies, ja. Also wir haben mit beiden Modellen sehr gute Erfahrungen gemacht.
Wie bildet ihr die aus?
Natürlich erst einmal guten Einblick geben in unser, in Anführungszeichen, Produkt. Das heißt die Beraterseite. Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, mitzubekommen, wie funktioniert Recruiting überhaupt, auf was müssen wir achten, wenn wir Projekte besetzen, wen suchen wir.
Also geht es erstmal über 180 auf der Recruitment-Seite los.
Genau.
Kandidatenpool, Fachexpertise aufbauen und
richtig,
dann
richtig.
Eventuell Weiterentwicklung.
Und dann Richtung Sales gehen, Sales. Ja. Weil für mich sind das...
Muss oder kann?
Kann. Muss nicht. Also wir haben Kolleginnen und Kollegen, die sich im Recruiting zu 100% wohlfühlen. Manche sind den Schritt weitergegangen.
Also die große Herausforderung in unserer Industrie, wenn wir als Hessianer über MCR sprechen,
ja.
Manager of Consultant Relation oder die Recruitment-Seite, die motiviert zu halten und lang im Unternehmen zu halten. Wie macht ihr das?
Indem wir sehr viel Wert darauf legen, dass sowohl REC als auch Sales ja im Grunde gleich behandelt wird. Mhm. Also das sind beides Positionen, die bei uns gleich wertgeschätzt werden.
Also hast du damals auch bei Hays das Gefühl, dass MCR... Nicht so.
Für mich ein Durchlauferhitzer. Ja. Also so blöd, wie das klingt. Und das haben wir eben auch versucht zu ändern. Weil es sind einfach tragende Säulen für unser Geschäft. Also wenn wir keine Leute finden, dann können wir es auch sein lassen.
Genau.
Ja, deswegen ist REC für uns eine sehr, sehr wichtige Position. Wir machen das natürlich über Incentives, Provisionierung auch auf der Seite. Ja.
Ja.
Also das fand ich damals immer schade, dass man irgendwie
ich auch.
Von dem Placement eigentlich monetär nichts hatte.
Als MCR.
Als MCR, ja.
Und stellt ihr auch junge Leute ein? Und wenn ja, Thema New Work, wie gehst du damit um als alter Hays-Hase?
Also für mich ist das Thema ehrlich gesagt nicht wirklich präsent und relevant, weil am Ende des Tages zählt in jeder Position die Leistung.
Ja. Ja.
Und wenn ich eine gute Leistung bringe, dann kann ich auch was fordern. Ja. Beziehungsweise ich muss nicht mal was fordern, vielleicht bekomme ich auch einfach was. Ja. Sei es jetzt im Rahmen von der Weihnachtsfeier, sei es jetzt über Incentives oder ja, sag mal, Boni, die man ausgeschüttet bekommt. Und das ist für mich immer noch zielführend.
Ja. Gut, wie gehst du damit um? 23-Jähriger oder Jähriger, den dein Unternehmen kommt. Mhm. Und wir kennen ja alle diese 1000-Stunden-Regel. Du musst 1000 Stunden was gemacht haben, um was gut zu machen. Sei es ein Tennisaufschlag oder Schwimmen oder wie auch immer. Und jetzt kommt der Mitarbeitende und sagt, ich möchte von Montag bis Donnerstag 6 Stunden am Tag arbeiten. Und du versuchst der Person zu vermitteln, dass, wenn sie mehr arbeiten würde, die 1000 Stunden schneller erreichen würde und dann schneller. Wie gehst du damit um?
Ich glaube, auch da zählt am Ende das Ergebnis. Also wenn mir jemand an so einem 6-Stunden-Tag tatsächlich ein Ergebnis liefert, was vielleicht andere Leute in
ja, aber geht ja nicht. Wenn du keine Erfahrung hast, kannst du in 6 Stunden ohne Erfahrung, kannst du nicht Hochleistung
haben. Nee, das geht natürlich nicht. Nee. Und dann muss man am Ende des Tages wieder auf die Zahlen gehen. Also du kannst ja nur über die Best Practices den Leuten mitgeben, was gut funktioniert und was nicht.
Ja, da haben wir ja die Geschäftsführerin, mit denen ich mal die Herausforderung, dann diese Zahlenmotivierung so rüberzubringen, dass, ich möchte es jetzt nicht an Generation festmachen, aber dass halt die nachrückende Generation, die eine andere Orientierung hat, ist jetzt nicht schlecht oder gut, aber das dann so auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen.
Mhm. Ja, du, ich sehe den Punkt, ehrlich gesagt hatten wir damit noch nicht wirklich die Berührungspunkte. Ja.
Dann klopfe ich auf Holz, dass es so bleibt.
Ja.
Weil das höre ich sehr häufig in der Diskussion. Ja, was haben wir noch? Sincero haben wir drüber gesprochen. Fand ich sehr spannend, die Ausführung. Vielleicht machen wir mal nochmal den Schritt in die Branche. Mhm. Jetzt bist du ja auch schon einige Zeit dabei. Siehst die Staffing-Branche, aber auch die Beratungsbranche. Das ist eine sehr interessante Einsicht, die du dann da definitiv hast. Aber Vertrieb haben wir schon angesprochen. Neben dem, was wir schon gesprochen haben, was braucht die Branche noch, um eine Traumberufsbranche für die nächste Generation zu werden?
Ich glaube, da ist wieder das Thema Wertschätzung ein riesiger Faktor. Ja, weil es kommen natürlich viele Leute auch über das Recruitment in unsere Branche, beziehungsweise interessieren sich dafür. Und wenn man das Gefühl hat, dass man im Grunde nur sowas wie ein zweiter Dienstleister intern ist, ist es, glaube ich, schwierig, da Freude daran zu entwickeln. Wenn man als Teamplayer wahrgenommen wird und es einfach dem Unternehmen auch gelingt, diese Position zu stärken und da auch irgendwo ein Incentive dahinter zu setzen, glaube ich, kann das für viele eine Traumbranche werden, wenn man auch die Perspektiven gibt, sagt, Mensch, schau dir vielleicht auch mal den Sales-Bereich an, geh doch mal mit zum Kunden, schau dir das mal an. Und das sind alles Themen, die wir durchaus bieten, weil es einfach wichtig ist, dass auch der Bereich da eine entsprechende Aufwertung erfährt.
Also mehr Verständnis für Sales, mehr Wertschätzung.
Ja, ja.
Gut. Es ist ja ein Fakt eigentlich, dass die größten Staffing-Unternehmen in Deutschland eigentlich Beratungsunternehmen sind, gell?
Mhm.
Siehst du es auch so?
Ja, das wurde früher mal so ein bisschen belächelt, wenn man sagt, man berät, weil man ist ja Vertriebler. Ja, du bist ja kein Berater, sondern du sollst ja was verkaufen. Ich sehe das zweigeteilt. Klar, das Thema Sales, damit machst du die Türen auf. Ja, das ist ganz, ganz wichtig und da brauchst du auch nicht als Berater erst einmal aufschlagen, sondern du hast eine Dienstleistung zu verkaufen und die musst du erst auch mal vermitteln und sagen, okay, welchen Vorteil hat denn der Kunde davon? Das Thema Beratung wird dann relevant, wenn du wirklich Fuß gefasst hast beim Kunden. Also wenn du auch mal sagen kannst, lieber Kunde, pass auf, zum Beispiel das Thema ESG, diese ganzen Gesetzesreformen, Änderungen, die anstehen, dass man da mal proaktiv auf den Kunden zugeht, pass auf, wir haben hier richtig gute ESG-Berater. Ich weiß, in Deutschland sind manche Unternehmen da ziemlich hinten dran damit. Sprecht doch mal, lernt euch mal kennen.
Ja.
Das ist sowas, was ich als Beratungsaspekt in unserer Branche sehe, wo man einfach sich Projekte erschaffen kann, wo du nicht drauf warten musst, dass irgendwie der nächste Leiter Accounting beim Ski sich das Bein bricht, damit ich da mal interimistisch besetzen kann, sondern einfach sagen kann, hey, ich habe hier ein spannendes Thema, lieber Kunde, habt ihr schon mal drüber nachgedacht, das mit einem Freiberufler abzubilden?
Ja.
Das ist der Beratungsaspekt. Und da kriegt man auch die höherwertigeren Themen.
Ja. Ja. Spannend. Und jetzt bist du auch schon lang in der Branche. Wenn wir nochmal 14 Jahre vorspielen, wie sieht dann die Staffing-Branche in Deutschland aus? Was ist da passiert? Was ist dein Zukunftsszenario?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich, dass sich unsere Kernmärkte verändern werden. Also ich glaube, dass die Industrien, die für uns jetzt noch relevant sind, ja, wahrscheinlich Einbrüche erleben werden, mit denen wir umgehen müssen. Ja, wenn du Richtung Automotive beispielsweise blickst, werden wir da in 14 Jahren noch die Umsätze fahren, die Themen haben, die wir jetzt machen? Ich glaube, nein. Aber es werden sich komplett neue Branchen auftun, die auch Einfluss haben werden auf die Skills, die unsere Freelancer mitbringen müssen. Ja, das heißt, gibt es sicherlich neue Tools, sei es jetzt im Bereich KI oder auch anderer Themen, die ein Freelancer mitbringen muss, die wir jetzt noch gar nicht auf dem Schirm haben, wo wir auch als Consultants und Recruiter uns weiterbilden müssen. Aber ja, 14 Jahre ist sehr, sehr weit entfernt.
Ja. Und zum Anfang von unserem Gespräch zurückkommen, wahrscheinlich müssen wir in Deutschland so einen Wandel zu einer eher dienstleistungsorientierten Industrie vollziehen und daraus wird sich dann auch einige Aspekte für uns und Job verändern.
Absolut. Woran, glaube ich, sich nichts ändern wird, ist, dass das weiterhin ein absolut beziehungsgetriebenes, zwischenmenschliches
Business sein wird. Die Gespräche. Ich glaube, das ist das, was eher wieder wichtig werden wird.
Richtig, ja weil du Vertrieb. Du hast das Gefühl, dass du in vielen Bereichen heute schon nur noch mit einer KI sprichst und umso wichtiger ist dann dieser Faktor, dass du merkst, okay, ich habe es hier mit einem echten Menschen zu tun.
Genau. Schön. Bevor wir in die Schnellfragerunde starten, noch die letzte Frage. Was war dein schönster Absco-Moment?
Der schönste Absco-Moment war tatsächlich mein erster Absco-Moment.
Hoffentlich kommen noch viele schöne.
Ja, da kommen hoffentlich noch ein paar dazu. aber tatsächlich das Charity-Event, das wir hatten vor ein paar Monaten, einfach zu merken, wie schön und unbeschwert die Branche miteinander auch mal so einen Abend verbringen kann. Ja, weil man hat sich ja oft so als Mitbewerber auf dem Schirm. Aber wenn man sich dann in so einem Rahmen wie dem Drivers and Business Club, wo wir das Event hatten, trifft, für so einen guten Zweck, da merkt man einfach, es ist eine Lockerheit da, man entspannt gemeinsam, man redet, man steigert mit. Ja, also das fand ich super, super spannend da. Vielen Dank nochmal für die Einladung.
Ja, gern. Das war ein super schöner Abend. Übrigens, Charity Event gibt es nächstes Jahr auch wieder. Wenn ihr da das nächste Mal dabei sein wollt, geht auf unsere Homepage und schaut euch das an. Dann kommen wir jetzt zur Schnellfragerunde. Mhm. Klassisch ja, nein oder eine der vorgegebenen Auswahlen antworten. Kein Bullshit, kein Monolog, einfach straightforward. Starten wir.
Ja.
Work-Life oder Work-Life?
Work-Life.
Was ist der beste Ratschlag im Recruitment, den du jemals bekommen hast?
Perception is reality.
Das musst du jetzt erklären.
Es kommt immer darauf an, wie du wahrgenommen wirst. Ja. Schaffst du es auch über das, was du tust, eine Augenhöhe zu erreichen, so wie du wahrgenommen wirst, das ist die Realität auf Seiten des Kunden.
Okay. Für welche Vertragsart schlägt dein Herz? Perm, Contracting oder Temp?
Contracting.
Yes. Warst du jemals Top-Biller?
Ja, bei Sincero Experts.
Wie viel hast du gebillt?
Das waren 1,2.
Also hast du die 1,1 Millionen gerissen? Mhm. Okay, Contract Run Rate.
Ja.
GP. Intrinsisch oder extrinsisch motiviert?
Intrinsisch.
Hunter oder Farmer?
Farmer.
Alleine gewinnen oder als Team gewinnen?
Team.
Und darf der Zuhörerin sich unter dem Stichwort Podcast mit dir vernetzen?
Natürlich. Wenn sie
wollen, um mehr über selbst zu erfahren?
Na klar.
Eure Firma eher remote oder eher im Office?
Office.
Ist schwer, gell? Vertrieb jungen Leuten beizubringen, wenn man nicht im Office sitzt.
Also wir haben das mal 100% remote probiert, das ist komplett in die Hose gegangen. Vertrieb muss im Schwarm passieren.
4 oder 5 Tage Woche?
5.
Was steht an eurer, in der Firma an erster Stelle? Qualität der Dienstleistung, Zeit, Time to Market oder Kosten?
Qualität.
Was ist zweites?
Time to Market.
Klassisch freiberuflich, gell? Mhm. Wer liefern kann, gewinnt.
Ja.
Wie ist eure Kultur? Altmodisch, zeitgemäß oder modern?
Modern.
Woran machst du es fest?
Umgang miteinander, Involvierung in das Unternehmen, Chancen, die wir bieten.
Euer Kununo-Score?
Ui, 4,7.
Nicht schlecht.
Glaube ich.
Seid ihr zurückhaltend, moderat oder progressiv?
Moderat.
Und euer Wachstum ist bis jetzt immer organisch, also kein Buy-and-Build.
Nee.
Wollt auch nicht ändern.
Nee.
Dein Lieblings-Recruitment-Spruch?
Gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich irgendeinen parat habe gerade.
Meine ist Never Assume.
Guter Punkt da.
Michael Page's Sky is the Limit. Was ist deiner?
Das ist tatsächlich weiterhin Perception is Reality. Ja, so wie du wahrgenommen wirst beim Kunden, das ist die Realität, wie man dich sieht.
Kann man da auch wahrscheinlich andersrum münzen, gell? Perception, so wie du Sachen wahrnimmst, halb voll, halb leer.
Ja.
So gestaltet sich die Realität.
Ja.
Ist unsere Branche ein Baby, ein Kleinkind, Jugendlich, Erwachsen oder Rentner?
Jugendlich, ja.
Und sind wir untereinander, hast du ja gerade schon gesprochen, kollegial, kompetitiv oder halsabschneiderisch?
Kompetitiv.
Kompetitiv. Und machen wir als Branche einen guten, geht so, oder schlechten Vertrieb?
Ich würde sagen guten Vertrieb.
Guten Vertrieb.
Ja.
Schön. Stefan, ich habe all meine Fragen gestellt. War sehr interessant. Danke für deine Insights.
Danke dir.
Jetzt nochmal dir die Möglichkeit, einen Punkt oder eine Message an den oder die Zuhörerin rauszuhauen.
Ja, ich glaube, was wichtig für unsere Branche ist, ist, dass wir Leute, die sich für unsere Branche interessieren, noch mehr für diese Branche begeistern. Wie können wir das schaffen? Indem wir nicht nur sagen, Mensch, ihr lernt hier Sales, ihr lernt Recruiting, sondern ihr lernt wirklich was fürs Leben. Ihr lernt Netzwerken, ihr lernt Beziehungspflege, ihr lernt zuzuhören und ihr lernt wirklich auch, ja, wirklich was aufzubauen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor, der vielleicht bei dem einen oder anderen hinten runterfällt.
Total. Seid stolz auf das, was wir machen. Redet darüber, redet mit jungen Leuten darüber, welche Möglichkeit sich hier eröffnen kann. Mhm. Und ich glaube, mit dem Aufruf schließen wir den heutigen Podcast. Vielen Dank, Stefan, dass du heute bei uns warst.
Herzlichen Dank an dich.
Und auch vielen Dank an dich, dass du uns zugehört hast und zu Gast bei Recruitment on the Road warst. Wenn du noch Zeit und Lust hast, kannst du gerne den Channel abonnieren, uns einen Kommentar hinterlassen, dich mit uns vernetzen oder für uns natürlich Werbung machen. Das würde mich extrem viel freuen. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dahin wünsche ich dir viele Abschlüsse und ein gutes Geschäft. Tschüss. Das war schon wieder mit unserer heutigen Podcast-Folge Recruitment on the Road, dem Staffing-Podcast von ABSCO Deutschland. Produziert mit freundlicher Unterstützung der Lennox Group.